Hörtgen.
Ja, Professor Lehner, lassen Sie mich ein bisschen kämpferisch anfangen. Und es geht um das Thema Glasfaserausbau in Deutschland. Und die Frage, gibt es hier von der Bundesregierung entsprechende konkrete Forderungen in Bezug auf Investitionen? Letzteres weisen wir energisch von uns. Es gibt keine von der Bundesrepublik artige Einflussnahme auf den Investitionsausbau der Deutschen Telekom im Netz. Das Unternehmen investiert momentan massiv in den Breitausbau. Ich habe die Zahlen eben in meiner Rede gesagt. Wir betreiben aktuell 455.000 Kilometer Glasfaser in Deutschland. 455.000 Kilometer. Und unser nächstgrößerer Wettbewerber, Vodafone, betreibt 60.000 Kilometer. Also das ist noch nicht mal, ich sage mal, ein Achtel dessen, was wir tun. Aber er beschwert sich lautstark darüber, dass wir die schlechte Infrastruktur haben, dass er eine bessere Infrastruktur habe und dass er gerne eine Glasfaserinfrastruktur von uns bis zu jedem Haus fordert. Ich finde das zynisch, unser Netz permanent zu diskreditieren, aber selber nicht in Infrastruktur zu investieren. Das ist Strategie von Vodafone, um ihre Kupferader entsprechend stark zu positionieren und unser Netz zu diskreditieren. Ich empfinde das als ein Foul, was man nicht macht im Wettbewerb, wenn man selber von seinen Problemen ablenken möchte. Zweitens, Vodafone versucht mit allen Mitteln Zugang zu unserer Infrastruktur zu kommen. Weil Vodafone nicht ausbaut, brauchen sie in Gebieten, wo sie keine Netze haben, unsere Netze. Das heißt, sie befeuern die Regulierung, um einen günstigen, dauerhaften Zugang zu der neuen Infrastruktur der Deutschen Telekom zu haben. Auch das finde ich ein Foul von Vodafone und ich wehre das energisch zurück. Wir sind diejenigen, die hier in Deutschland investieren und Vodafone versucht lautstark, sich da permanent anders zu positionieren. Wir haben entschieden, wir bauen Deutschland in der Fläche aus. Es kann nicht nur sein, dass die Menschen in der Stadt gute Netze haben, sondern die Menschen müssen überall gute Netze haben. Und gerade in einem Flächenstaat wie Deutschland ist das besonders wichtig. Alleine wir werden über 80% mit 50, nein, mit 250 Megabit pro Sekunde ausbauen. Und dieser Ausbau ist in den nächsten 2 Jahren das vordringliche Ausbauziel der Deutschen Telekom. Und da lassen wir uns auch von niemandem hier in irgendeiner Weise beirren. Jetzt werde ich wieder was ruhiger und komme zur Content-Strategie. Content ist die Frage.
Bleiben Sie ruhig so. Gut. So schätzen wir Sie.
Die Content-Strategie steht natürlich, ist sehr wichtig für die Attraktivität unseres Fernsehangebotes. Wir betreiben aber bei der Content-Strategie eine sogenannte Aggregatoren-Strategie. Das heißt, wir möchten alle Contents, alle Inhalte, die es gibt, möglichst über unser Fernsehsignal aussenden. Wenn es uns darüber gelingt, mal einen exklusiven Content zu erwerben, vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Rahmenparameter, dann tun wir das. So können Sie zum Beispiel über Entertain die deutsche Basketball- oder die deutsche Eishockey-Liga exklusiv bei uns empfangen. Auch Investitionen in eine Serienproduktion könnte mal Sinn machen, ist aber eine opportunistische und keine primäre Strategie der Deutschen Telekom. Wir haben ein gewisses Budget dafür eingeplant. Aber klar gehen die Wirtschaftlichkeitskriterien vor. Die sehr, sehr teuren Sportrechte zum Beispiel waren für uns nicht attraktiv. Da würden wir das Geld nicht zurückverdienen können. Und deswegen versuchen wir möglichst mit Partnern wie Sky oder anderen den Content über die Entertain-Plattform auszustrahlen. Zum Thema Sicherheit. Unsere Abwehrstrategie besteht aus einer Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Wir sind sehr gut geschützt. Das sehen Sie auch daran, dass es bei uns und den von uns betreuten Kunden kaum Infektionen gab oder Infekte gab mit dem sogenannten WannaCry-Virus. In Deutschland übrigens nur einen einzigen Fall in unserer gesamten Kundenbasis, wo wir den WannaCry-Virus identifiziert haben. Unsere Kunden haben großes Vertrauen in die T-Sec, in die Security-Einheit der Deutschen Telekom. Das zeigt sich an der hohen Nachfrage nach Sicherheitslösungen, die diese Sparte momentan Teil der T-Systems übrigens hat. Wir wachsen hier zweistellig. Damit komme ich zur Frage nach der USA von Herrn Speich. In der Industrie in den USA scheint sich auch in Richtung Konvergenz etwas zu tun. Das stimmt, aber es funktioniert deutlich langsamer, als wir das aus Europa gewohnt ist. Der Hintergrund ist dafür, 330 Millionen Menschen zu versorgen. Es gibt 4 Mobilfunknetze für alle diese Menschen, aber die Festnetzangebote gibt es nur regional. Das heißt, es gibt keinen Festnetzanbieter, der ein Angebot für Mobilfunk und Festnetz für das ganze Land machen würde. Das heißt also, momentan macht eine konvergente Kombination dieses Geschäftes noch keinen Sinn. Perspektivisch, wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, auch da wird es irgendwann einen Konvergenzmarkt geben. Momentan gestaltet sich die Entwicklung eher anders. AT&T investiert in Content, Verizon investiert in Internetdienste und wir konzentrieren uns auf den Mobilfunk und die Kabelnetzbetreiber auf ihre entsprechenden Inhalteangebote. Herr Speich, als einer der weltweit größten Telekommunikationsdienstleister mit mehr als 30.000 Lieferanten aus über 80 Ländern, nehmen wir die Nachhaltigkeit in der Lieferkette sehr ernst. Klammer auf, ich mache das persönlich. Ich war gerade für eine Woche in Asien, wo ich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit der Lieferkette mich entsprechend informiere. Wir befolgen konzernweit Grundsätze einer sozial- und umweltverträglichen Beschaffung. Bei Ausschreibung wird das Thema Nachhaltigkeit mit 10% gewichtet. Darüber hinaus verwenden wir einen mehrstufigen Risikomanagementprozess. Die Einhaltung unserer Grundsätze inklusive der Wahrung grundsätzlicher Menschenrechte prüfen wir regelmäßig bei den Lieferanten vor Ort. Dabei überprüfen wir neben Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz auch die Einhaltung geregelter Arbeitszeiten, einer angemessenen Bezahlung und die Vermeidung von Kinder- und Zwangsarbeit. Bei entsprechenden Verfehlungen hat der Lieferant diese unverzüglich abzustellen und sicherzustellen, dass sein Verhalten mit unseren Grundsätzen im Einklang steht. Sollten gravierende Vorstöße festgestellt und nicht zeitnah und zufrieden abgestellt werden, ist die Telekom berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu kündigen. Bei den bisherigen Regelprüfungen wurden keine gravierenden Verfehlungen festgestellt. Den Erfolg unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten in der Lieferkette messen wir mithilfe der Kenngröße nachhaltiger Einkauf. Sie misst den Anteil des Einkaufsvolumens von Lieferanten, bei denen die Einhaltung unseres definierten Sozial- und Umweltstandards überprüft worden ist. Denn bei ESG, KPI, nachhaltiger Einkauf für 2020 avisierte Zielwert von 80%, haben wir bereits in 2060 mit 83% übertroffen. Herr Speich, der Hackerangriff vom Ende vergangenen Jahres war bei uns nicht erfolgreich. Er war bei uns nicht erfolgreich. Mir ist das wichtig, das zu betonen. Der Angriff richtete sich auch nicht gezielt auf unser Netz, sondern auf eine bestimmte Routertechnik, die bei unseren Kunden installiert ist. Eine gewisse Zahl unserer Router hat durch die Attacke den Dienst quittiert. Damit konnte der Router nicht gekapert werden. Der Angriff ging also ins Leere. Für unsere Kunden funktionierte die Technik nach einem Software-Update wieder einwandfrei. Beim Kauf der Router arbeiten wir eng mit unseren Lieferanten zusammen, um unseren hohen Sicherheits- und Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Der Fall zeigt uns aber auch, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und darum fordern wir verpflichtende, schnelle Updates von Routerherstellern und eine Zertifizierung von Netzkomponenten. Wir investieren Milliarden in unser Netz, auch in die Sicherheit dieser Infrastrukturen. Wir betreiben in Bonn und in anderen Standorten Cyber Defense Center. Wir haben ein eigenes Vorstandsressort für den Schutz unserer Daten und Systeme. Es erfolgen regelmäßige Statusinformationen ans Top-Management und unsere Sicherheitsexperten sind bei allen Sicherheitsfragen mit dabei. Wir haben 1200 Mitarbeiter in unserer Einheit Telekom Security gebündelt, die nichts anderes machen als Cyber Security. Also, wir sind an dem Thema hochsensibel, kompetent und informieren den Aufsichtsrat regelmäßig über entsprechende Entwicklungen.
Herr Dannenfeld.
Kurz zum Hintergrund der Frage von Herrn Tendonkart zum Thema Finanzbeteiligung BT. Warum haben wir das denn gemacht und so gemacht? Wie Sie wissen, ist Teil unserer Strategie, dass wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Kunden immer mehr konvergente Produkte nachfragen. Und unser Netzbetreiber EE, den wir in Großbritannien hatten, war eben ein Mobilfunk-Only-Anbieter. Da ging ihm nur Mobilfunk. Da fehlte irgendwie gemäß unserer Strategie ein Teil. Und dieser Teil, den brachte BT eben mit. Von daher glauben wir und sind uns ganz sicher, dass der Austausch, den wir da vorgenommen haben, nämlich die Beteiligung in die BT einzubringen und den größten Anteil an der BT zu erhalten, der richtige Schritt war. Wir sehen das übrigens auch daher, weil, ich habe es eben schon erwähnt, die BT in ihrem Markt exzellent positioniert ist im Hinblick auf Privat- und Geschäftskunden und da sehr erfolgreich ist. Zusätzlich bietet diese Beteiligung uns natürlich die Chance für vertiefte Zusammenarbeiten im Bereich der Technik, im Bereich des Einkaufs und an vielen anderen Stellen. Natürlich sind wir über die Entwicklung des Aktienkurses nicht glücklich, aber wie eben schon mehrfach angeklungen ist, ist das Resultat im Wesentlichen von externen Faktoren und nicht der Positionierung und Leistungsfähigkeit, die im Land stattfindet. Dann zur Frage Geschäftsbericht Seite 150, wie ist es zu erklären, dass der Steuersatz steigt, die Veränderung in der Steuerquote von 27 auf 32% in 2016 ist der Tatsache geschuldet, dass wir im Vorjahr, also in 2015, im Saldo Erträge aus Beteiligungsveräußerungen realisiert haben, die steuerfrei vereinnahmt werden konnten. Das waren im Wesentlichen die Scout- und die T-Online-Transaktionen. Und von daher ist der Wert im Vorjahr sozusagen besonders niedrig gewesen und nicht der in 2016 besonders hoch. Zur Frage zum Festnetzgeschäft in den Niederlanden. Hier zwei Perspektiven. Die eine Frage war, warum erworben? Die zweite, warum wollte Vodafone das Geschäft überhaupt verkaufen? Vielleicht kurz zur Information zunächst mal. Die Niederlande ist ein Markt, in der so wie hier auch in Deutschland und in anderen europäischen Märkten Fest- und Mobilfunk, also Konvergenzprodukte, sehr stark nachgefragt werden. Das von Vodafone erworbene Geschäft erreicht rund 80% der niederländischen Haushalte. Wir haben dort rund 150.000 Kunden, die zu größten Anteilen, knapp 90%, ein Produkt oder Produkte nutzen, die Telefonie, Daten und Breitbandverbindung und Fernsehen zugleich umfassen, das sogenannte Triple Play. Und damit wird T-Mobile Niederlande in die Lage versetzt, eben auch diese konvergenten Produkte, die in zunehmendem Maße vom Kunden nachgefragt werden, anzubieten. Warum hat denn Vodafone verkauft? Ganz einfach. Es gab eine Transaktion, eine Fusion im Markt zwischen Vodafone und Ziggo und Vodafone musste sich als eine regulatorische Auflage von dem Geschäft trennen und wir haben das als Gelegenheit gesehen, uns da besser aufzustellen. Dann zur Frage zur Kundenbindungszeit im Kontext, wir haben ja sehr viele Kunden in den USA, wie lange ist denn die erwartete Kundenbindungszeit und damit auch ein bisschen der Gedanke dahinter liegend, ist das wie eine Waschmaschine, wie wir das intern nennen, holen wir viel rein und gehen die gleich wieder raus und man dreht immer nur oder bleiben die Kunden denn auch lang genug? Vielleicht grundsätzlich mal zur Einordnung. Man muss da immer unterscheiden zwischen Festnetz- und Mobilgeschäften. In Festnetzgeschäften wechseln Kunden traditionell sehr viel seltener als im Mobilfunkgeschäft, weil es auch viel einfacher ist, im Mobilfunk zu wechseln. Und innerhalb des Mobilfunkgeschäfts sehr stark davon abhängig, ob man Vertragsgeschäfte hat oder Prepaid-Kunden. Tendenziell Prepaid-Kunden eben häufiger auch wechseln. Also diese Dinge muss man alle mal unterscheiden. Konkret auf die Frage in den USA. Dann übrigens muss man auch noch eine Unterscheidung treffen zwischen Ländern, weil da gibt es auch noch sehr unterschiedliche Verhaltensmuster. Wir haben in den USA im Moment bei den Mobilfunkvertragskunden eine durchschnittliche Kundenverweildauer von etwas mehr als 6 Jahren. Und die gute Nachricht ist eigentlich, dass die sich jedes Quartal verbessert. Also wir sehen jedes Quartal, dass die Loyalität der Kunden und die Verweildauern zunehmen und eine sehr positive Entwicklung. Aber wir haben auch Länder, da sind die Kunden sehr viel konservativer im Wechselverhalten, zum Beispiel die Tschechische Republik, da sind es im Moment 16 Jahre. Aber es ist mitnichten so, dass wir viel Kunden reinholen und jetzt gleich wieder rausgehen. Das Gegenteil ist der Fall.
Herr Höttges.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bössiger, Frau Dubbel, Sie hatten verschiedene Fragen und die möchte ich gerne en bloc beantworten bezüglich der USA. Grundsätzlich sind meine Vorstandskollegen und Kolleginnen immer bereit dazu, mit Gewerkschaften zu übergeordneten Themen zu sprechen. Insbesondere ist auch mein dafür zuständiger Vorstandskollege Illek derjenige, der das verantwortlich führt, mit dem Europäischen Betriebsrat über alle Angelegenheiten, übergeordnete und internationale Themen sich auszutauschen. Und das wird er sicherlich entsprechend dann im Nachgang auch zu der Sitzung hier tun. Es besteht auch ein regelmäßiger Austausch zwischen ihm und dem Vorsitzenden des Europäischen Betriebsrats der Telekom. Und wir haben zudem eine modifizierte Vereinbarung über Zusammenarbeit mit dem Europäischen Betriebsrat abgeschlossen. Arbeitsgruppen sind eingerichtet. Monatlich finden Videokonferenzsitzungen des Präsidiums des Europäischen Betriebsrates statt. Ich war selber auch schon präsent in diesen Veranstaltungen. Nationale und lokale Anliegen werden im jeweiligen Land behandelt. Sozialpartnermanagement ist bei uns in der Telekom eine Länderangelegenheit und keine Konzernangelegenheit, weil in jedem Land die Geflogenheiten, die Rechtsprechung von der lokalen Rahmenbedingungen gilt. Das gilt auch für die angesprochenen Landesgesellschaften Kroatien, Albanien und die USA. Es ist auch Aufgabe des Personalverantwortlichen der jeweiligen Telekom-Beteiligungsgesellschaften, die Einhaltung der Sozialcharta-Prinzipien zu überprüfen und diese zu bestätigen. Ein Expertenteam der Deutschen Telekom überprüft alle Rückmeldungen auf Vereinbarkeit mit dieser Sozialcharta. Wenn wir Anzeichen dafür haben, dass sich ein Unternehmen aus unserer Gruppe nicht daran hält, werden wir sofort entsprechend intervenieren und dazu Gespräche führen. Lassen Sie mich jetzt auf die T-Mobile US eingehen, weil Sie hier einen laufenden Rechtsstreit angesprochen haben und mehrere spezifische Themen dazu äußern. Zuerst einmal grundsätzlich. T-Mobile US ist eine eigenständige US-börsennotierte Gesellschaft, an der die Telekom ca. 64% der Aktien heute hält. Alle operativen Themen, auch sämtliche Personalangelegenheiten, sind Angelegenheiten des Unternehmens und seines Managements. Das heißt, wir besprechen in dem lokalen Gremium vor Ort, wo ich Chairman bin und wo die Mitglieder Dannenfeld und andere entsprechend präsent sind, besprechen wir die lokalen Angelegenheiten vor Ort in den USA mit den jeweiligen Minderheitsaktionären. Und genau das ist die Geflogenheit, warum das eine lokale Angelegenheit und keine Telekom-Deutschland-Gelegenheit ist. Die Mitarbeiterzufriedenheit bei der T-Mobile US war, meine Damen und Herren, noch niemals so hoch wie heute. Und die Werte gehören zu den höchsten im gesamten Telekom-Konzern. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wenn Sie einen solchen Markterfolg haben, mit einer derartigen Bewegung, und bitte nutzen Sie die Zeit, sich mal die YouTube-Videos anzugucken, nicht nur von Ledger, sondern auch von der Belegschaft aus den unterschiedlichen Standorten, dann werden Sie die Begeisterung für Magenta und die Begeisterung für die Telekom-Marke hautnah spüren können. Die letzte Mitarbeiterbefragung wurde im Februar 2017 durchgeführt. Und jetzt halten Sie sich fest, 94% aller Beschäftigten sind stolz darauf, für T-Mobile US zu arbeiten. 88% der Mitarbeiter würden T-Mobile als attraktiven Arbeitgeber weiterempfehlen. Ich finde, diese Werte sprechen für sich. T-Mobile US hat eine neue und eine sehr offene Unternehmenskultur. Das liegt auch an der Führungsmannschaft. Einige Beispiele dafür. Wir haben eine Open-Door-Policy, die T-Mobile US ermöglicht, offene und zeitnahe Kommunikation zu Themen und Problemen jedweder Art am Arbeitsplatz durchzuführen. Die Führungskräfte veranstalten sogenannte Townhall-Meetings, um den Mitarbeitern ein Forum zur Diskussion auch über Probleme zu geben. Das Management bis hin zum CEO John Ledger lädt alle Mitarbeiter dazu ein, Probleme und Ideen via E-Mail oder den Social-Media-Angeboten anzusprechen und sich an der Diskussion darüber breit zu beteiligen. Außerdem gibt es Möglichkeiten, Probleme und Fragen auf anonymen Wege auf die Compliance-Hotline entsprechend melden. Und jeder Mitarbeiter kann mehrmals im Jahr an offenen Mitarbeiterbefragungen teilnehmen, wo er auch seine Inhalte entsprechend artikulieren kann. Sie haben gefragt, ob diese Mitarbeiterfrage anonym ist, Frau Dubbel. Der externe Dienstleister verlangt für die Teilnahme nach einem sogenannten Authentifizierungscode. Wer konkret an der Befragung teilnimmt, wird nicht bekannt gemacht. Dies dient der Sicherstellung, dass nur T-Mobile US-Mitarbeiter die externe Webseite aufrufen und an der Befragung teilnehmen können. Es findet keine Zuordnung von ausgefüllten Fragebögen zu Mitarbeitern statt. Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung ist anonym. Frau Duppel und Frau Bössiger, Sie fragen nach T-Voice. T-Voice ist keine Mitarbeiterinteressensvertretung und keine unternehmenseigene Gewerkschaft, wie Sie hier den Eindruck zu vermitteln vermögen. Sie dient alleine der Lösung von Kundenproblemen in unseren amerikanischen Standorten. Aus unserer Sicht gibt es daher keinen Anlass, etwa in Bezug auf die Geschäfts- oder die Personalstrategie der T-Mobile US in diesem Umfang zu ändern. T-Voice dient dazu, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Minute Kundenanliegen vortragen kann, die entsprechend bündeln und werden dann sofort in Aktivitäten zur Verbesserung des Kundenzugangs umgesetzt. Das ist der Hintergrund von T-Voice. Ein Expertenteam der Telekom Deutschland beobachtet alle in den USA anhängigen arbeitsgerichtlichen Verfahren und die Gesamtsituation. Unsere Experten stehen in regelmäßigem Austausch mit den Experten der T-Mobile US, auch was das Thema T-Voice betrifft. Die Fakten und rechtliche Situation sind von mir und meinem Team beurteilt worden und geprüft worden. Wir sehen keine Verletzung von Telekom-Prinzipien oder von Telekom-Richtlinien. T-Mobile US hat bereits Berufung gegen das von Ihnen angesprochene Urteil eingelegt und wir sind davon überzeugt, dass das Urteil in der nächsten Instanz entsprechend aufgehoben wird. Frau Dubbel, Sie haben einen spezifischen Fall aus den USA angesprochen. Hierbei ging es um eine Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin der T-Mobile US, die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens erhoben hatte. Hierzu ist zunächst zu sagen, dass uns in wichtigen Punkten andere Informationen vorliegen als Ihre. Die T-Mobile US hat die Vorwürfe geprüft. Die unternehmensinterne Untersuchung hat ergeben, dass die Vorwürfe einer sexuellen Belästigung der ehemaligen Mitarbeiterin unbegründet waren. Auch in diesem Fall hat das Expertenteam der Deutschen Telekom, das ich eben erwähnt habe, nach den vorgelegten Informationen, nach dem Vier-Augen-Prinzip, keinen weiteren Handlungsbedarf erkennen können. Sie stellen eine weitere Frage zu einer ähnlichen Organisation wie der amerikanischen T-Voice hier in Deutschland. Diese Frage ist hypothetisch und spekulativ und ich möchte sie deshalb auch nicht weiter kommentieren. Lassen Sie mich aber abschließend Folgendes sagen. Die amerikanische Gewerkschaft CWA vertritt nur zwei kleine Mitarbeitergruppen in New York und in Connecticut. Im Ergebnis unter 30 Mitarbeitern. Aus unserer Sicht wäre es unangemessen und auch unrechtmäßig, deswegen für die übrigen 50.000 Mitarbeiter die CWA-Gewerkschaft als Interessensgruppe ohne die nach amerikanischem Recht durchzuführenden Wahlen zu legitimieren. Wir halten diesen entsprechenden Antrag für illegitim. Ich werde mit John Ledger aber Unabhängigkeit von dieser Diskussion über seine Sicht zu T-Voice sprechen, sobald ich ihn, ich glaube, nächste Woche treffe. Ich vertraue darauf, dass er auch in Zukunft alles dafür tun wird, T-Mobile US weiter so erfolgreich zu machen, wie er es in den letzten 4,5 Jahren getan hat. Ich beabsichtige aber nicht, John Ledger oder anderen vorzuschreiben, welches T-Shirt er oder welches T-Shirt die Mitarbeiter im Unternehmen zu tragen haben. Frau Dubbel, Sie haben hier eine Summe für die Bezüge von John Ledger in den Raum gestellt, die schlichtweg falsch ist. Richtig ist, dass John Ledger für das vergangene Geschäftsjahr Bezüge von 20 Millionen Dollar erhalten hat. Der überwiegende Teil entfällt auf Anrechte auf Aktien, die in genau den 3 Jahren angefallen sind. Die amerikanischen Manager haben einen deutlich höheren variablen Anteil, als wir europäische Manager das haben. Und wenn ein Unternehmer es schafft, seinen Anteil zu verfünffachen, dann halte ich es für recht, dass er entsprechend auch an diesem unternehmerischen Erfolg entsprechend beteiligt worden ist, weil das ist gut für die Aktionäre dieses Unternehmens und gut für die Telekom. Frau Dubbel, Sie stellen die Frage, zuletzt im Medienbericht werden ebenfalls falsche Zahlen zur Managementvergütung der T-Mobile US genannt worden. Und ich sollte die noch mal einordnen. Die Managergehälter in den USA sind traditionell anders strukturiert als hier bei uns. Geringer fester Anteil, hohe variable Vergütungsbestandteile und häufig sehr hohe Anteile an Aktien und Optionen. Das ist auch bei der T-Mobile US der Fall. Das jährliche Fixgehalt von John Ledger lag 2016 bei 1,5 Millionen Dollar. Wir haben zusammen mit John Ledger und seinem Team den Unternehmenswert der T-Mobile über die vergangenen Jahre enorm gesteigert. Ich hatte die Zahlen in meiner Rede bereits erwähnt. Wir sind froh, dass wir dieses amerikanische Team haben, was so erfolgreich mit so viel Herzblut dieses Unternehmen vorantreibt. Frau Dubbel, Sie stellten die Frage zum technischen Service und der Frage, man hat keine ausreichende wettbewerbsfähige und kundenorientierte Standortstruktur. Indem wir die Zielstandorte modernisieren und in zukunftsfähige Infrastruktur investieren, schaffen wir ein hochmodernes, attraktives und ergonomisches Arbeitsumfeld, das bessere Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter bietet. Und wenn Sie mal sehen, wie wir in den letzten Jahren mit sehr viel Geld zum Beispiel die Standorte unserer DTKS, des Deutschen Telekom Kundenservices, modernisiert haben, auf den neuesten Stand gebracht haben, ergonomisch mitführend sind in Deutschland, was das Thema betrifft, dann wissen Sie, dass das unser Ansinnen auch ist, wenn es den technischen Kundenservice betrifft. Wir modernisieren hier. Letzte Frage. Gibt es Ausgleichsleistungen mit dem Sozialpartner, die entsprechend vereinbart sind, die deutlich über vergleichbare Leistungen hinausgehen? Ja, die gibt es. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innendienst unter anderem Wechseloptionen in den Außendienst und den Kundenservice an, die Erhöhung der Ausgleichszahlungen, Ausweitung der Vorruhestandsoption und Weiterqualifizierung an, sowie einen sogenannten Härtefallfonds, womit wir bei diesen entsprechenden Umzügen spezielle individuelle Fälle versuchen abzufedern.
Lieber Oetkes, danke insbesondere für die klarstellenden Antworten.